So, Test, Test, Test. 8000 Hertz Frequenz, Julien. Es gibt wieder ein Interview-Podcast. Jetzt zur Herbstzeit. Naja, ich will Weihnachtszeit noch nicht anstoßen, aber kommt auch bald. Und was ist passiert in letzter Zeit? Die Sommersaison ist vorbei. Ich war wieder viel unterwegs. Gut, die einen oder anderen haben das natürlich auch gesehen auf Instagram und Co., was alles abging. Da müsste ich vielleicht nochmal eine eigene Special-Folge machen. Ging auf jeden Fall ab. Was erwartet euch? Heute habe ich einen Gast da. Geht es auch um Fahrradfahren, beziehungsweise wie man diese Fahrräder dann auch wieder auf Vordermann bekommt oder repariert. Des Weiteren habe ich ja schon hier und da mal angekündigt, es kommt wieder ein neuer Drop. Da habe ich ja dieses Jahr mich ein bisschen zurückgehalten, weil doch sehr viel rechts und links neben 8000 Watt bei mir zu tun war. Also klar, einmal die ganzen Rennen, Tour de France, dies, das, für die Brands unterwegs sein und natürlich auch für euch, aber dann auch im Background für andere Brands, die hier zum Beispiel gar nichts mit dem Radsport zu tun haben, hatte ich viel zu tun. Muss hier nochmal was von meinem Kaffee sippen. Dann habe ich mir gedacht, komm, Weihnachten steht ja bald wieder vor der Tür und da mache ich nochmal drei neue Drops. Die müssten Ende November im Shop sein und wie gesagt, alles von mir designt, hier in Berlin auch gedruckt und veredelt. Think local, act global, sage ich ja immer. Und dann würde ich jetzt sagen, geht's auch los. Mit meinem Podcast-Gast Walli aus München ist da.
Hallo.
Hallo, ja, schön, dass du in Berlin bist. Ich habe hier so eine schöne Liste gemacht. Du bist ja jetzt gerade hier für ein paar Tage in Berlin und genau, was machst du denn hier jetzt gerade in Berlin? Und ich schmeiß
so. Ja, ich bin Zweiradmechatronikerin. Also ich sage immer, ich bin auch Zweiradmechatronikerin. Ich bin nicht nur Zweiradmechatronikerin. Und folge gerade meiner großen Passion. Und das ist vor allen Dingen Frauen. Ich mache auch gemischte Kurse, aber vor allen Dingen Frauen, das Schrauben beizubringen, alles was rund ums Thema Fahrrad, die lernen die coolsten Tricks, wie man zum Beispiel einen Reifen flickt. Ich zeige ihnen wirklich die effizientesten und coolsten Tricks, wie man das beheben kann. Habe ich auch noch nie in einem YouTube-Video gesehen. Gerade wir Mädels haben nicht so viel Kraft. Das heißt, Technik ist wirklich das A und O. Und alles rund ums Thema Fahrrad eigentlich. Die häufigsten Fehler, die so vorkommen können, und die man tatsächlich auch sehr, sehr einfach beheben kann. Also ich gebe Frauenreparaturworkshops. Gestern hatten wir tatsächlich das erste Mal einen Mixed-Workshop. War eine ganz kleine Runde, aber die Boys waren auf jeden Fall auch am Start. Hat richtig Spaß gemacht, genau, und deshalb bin ich hier in Berlin.
Ja, perfekt, das ist ja schon mal die Einleitung. dann greife ich gerade mal rüber. Fahrradfahren, reparieren, du hast angesprochen, Platten, dies, das. Meine Frage, bist du Team Tubeless, bist du Team Schlauch oder gibt's Team Vollreifen? Nein, aber was als Zweiradmechanikerin, und auch selber leidenschaftliche Radfahrerin, darf man natürlich auch nicht vergessen.
Ja, ich liebe Radfahren, genau. Genau, ich liebe Radfahren, das ist erstmal die Antwort auf all deine Fragen. wäre ich gar nicht zur Zweiradmechatronikerin geworden. Puh, Team, das ist, glaube ich, der Moment, wo jetzt alle lauschen, so, damit man anfangen kann zu bashen. Also ich sag so, ich bin Team Tubeless, wenn es darum geht, das auf dem Mountainbike oder auf dem Gravelbike zu packen, weil es viel einfacher ist. dir da einfach selber zu helfen und tubeless zu reparieren, wenn du da nicht so viel Luftdruck drauf hast, weil sonst spritzt dir diese Milch auf dem Roadbike einfach komplett ins Auge entgegen. Und ich habe noch nie, also das ist jetzt aber meine Erfahrung, für alle, die das können, auf irgendwie einem Roadbike-Reifen, also wenn die das hinkriegen, bei 6 oder 7 Bar da da diese Salami da reinzutun. Also wer das hinkriegt, mega. Ich habe das nicht hinbekommen und ich kann auch niemanden, der das so gut hinbekommen hat. Genau, deshalb fahre ich einfach gerne Schlauch im Roadbike. Deshalb bin ich Team Roadbike, Schlauch und der Rest ist tubeless, ja.
Perfekt, perfekt, das wollte ich hören. Also wir sitzen, hier muss man dazu auch sagen, auf der Couch in Berlin, beide noch in der Radmontur, weil wir gesagt haben heute, okay, komm, wollen wir erst Podcast machen oder dann eine kleine Runde Rad fahren, und dann war das Wetter heute echt schön.
Mega schön.
Auch nicht zu kalt, haben gesagt, komm, wir gehen erstmal eine Runde Radfahren, und dann meinte ich ja zu dir, zu Wally, so, ey, jetzt wo ich mit der Zweirad-Fachmechanikerin unterwegs bin, ich habe alles, nur Werkzeug. Und dann meintest du so, nee, Werkzeug habe ich nicht. Und da kam das Gespräch mit dem Thema Tubeless und so. Aber generell, wie bist du denn zum Fahrradfahren gekommen, und wann hast du gemerkt, dass das auch eine berufliche Richtung für dich ist?
Ja, schöne Frage. Ja, es ist tatsächlich ein Herzensthema. Also ich habe eigentlich, ich komme aus Hannover, wollte dann raus aus Hannover, habe dann erstmal in Wien studiert, Umwelt- und Ressourcenmanagement. Und in meinem Herzen war ich immer schon ein kleiner Treehugger, wollte die Welt ein bisschen besser machen. Ich glaube, das zeichnet wahrscheinlich auch so ein bisschen einige Generationen, glaube ich, auch aus, dass wir so sind. Ja, und dann habe ich dann bei einer Umweltberatung, da bin ich nach München, habe ich schon in einer Umweltberatung gearbeitet, war nicht ganz fertig mit dem Studium, und dann kam Corona, und das war für viele Leute so die Zeit, wo man so Sinnkrise hatte, so zu Hause auf der Couch war, was fange ich mit meinem Leben an? Und ich war eine von diesen Leuten. Und dann dachte ich mir, was möchte ich eigentlich machen? Wer bin ich? Will ich irgendwie 9-to-5 arbeiten? Und ich dachte auch immer, das ist dieses Gefühl, ich sollte ja eigentlich jetzt dieses Gefühl haben des Ankommens. Ich werde jetzt erwachsen, ich habe jetzt einen Job und ich müsste jetzt eigentlich so irgendwie happy sein, aber das war ich nicht. Und dann habe ich mir echt, ich meine, jeder von uns hatte so viel Zeit zum Nachdenken oder Bananenbrot zu backen oder
Fahrrad zu fahren.
Das habe ich natürlich auch gemacht, aber damals hatte ich noch kein cooles Bike. Ich glaube, das war irgendwie so ein Vintage-Puch-Fahrrad, aber das mochte ich auch sehr gern. Ich bin auch schon sehr viele Fahrradreisen auch gemacht. Ja, und dann habe ich ein Mindmap aufgezeichnet, und dann waren da alles dabei, Hobbys, alles, was ich liebe, und da kam das Wort Fahrrad ganz oft vor, und dann dachte ich mir so, ich mach das jetzt einfach, auch wenn es sehr, sehr wild ist, auch wenn ich eine Frau bin, vielleicht auch gerade, weil ich eine Frau bin, ich dachte, es gibt so wenig Frauen, auch gerade in diesem technischen Bereich, und dann dachte ich mir so, ich weiß, es ist wild, aber ich mache echt nach dem Studium nochmal eine Ausbildung zur Zweiradmechatronikerin, habe ich dann auch gemacht, im konservativen Bayern. Ich war dann in Straubing. Ich weiß nicht, ob alle wissen, wo das ist. Wahrscheinlich nicht. Wusste ich auch nicht zuerst. Das ist 2 Stunden von München entfernt. Es hängen Kreuze an der Wand. Die Lehrer sind sehr konservativ. Einem Lehrer ist mal das Wort für Asiate nicht eingefallen. Dann hat er ganz easy peasy Schlitzauge gesagt. Als wäre das so ein normales Wort.
Ganz normale Berufsschule in Bayern.
Ja, das sind halt die Lehrer in der Berufsschule in Bayern, und das war schon wild, und dann bist du halt eh schon mal ein bisschen älter und eine Frau, und dann bist du halt ein Unicorn, aber irgendwie hat mich das umso mehr motiviert. Ich hatte auch lackierte Fingernägel in der Ausbildung, und ich wusste schon, ich möchte nicht unbedingt, also ich liebe das Fahrrad und ich liebe es auch anderen das Thema beizubringen. Aber ich liebe halt selber auch Kontraste, also wenn Menschen irgendwas anderes machen, wenn sie sich halt Sachen trauen. Und ich dachte, warum bin ich das nicht? Ja, und ich wusste, ich möchte am Ende nicht unbedingt eine Mechanikerin sein und dort in diesem Beruf arbeiten. Ich wollte immer einfach eine Fahrradexpertin sein. Und ich habe es geliebt und ich wusste, es wird schon zu irgendwas führen. Und jetzt bin ich hier und habe mich tatsächlich jetzt, mache mich selbstständig und gebe Workshops. Und ich kann nicht fassen, dass ich dafür Geld bekomme. Und ich liebe das jedes Mal. Ich liebe es.
Werbung. NordVPN ist der Sponsor der heutigen Folge. Viele von euch kennen das Tool wahrscheinlich schon. Falls nicht, hier eine kurze Erklärung. Ich nutze NordVPN selbst schon seit längerer Zeit, um meine Online-Aktivitäten und Privatsphären zu schützen. Dabei wird meine echte IP-Adresse, also mein aktueller Standort, verschlüsselt und durch eine andere ersetzt. So bleibt alles sicher, egal ob ich am Laptop, Handy oder am Rechner unterwegs bin. Besonders praktisch finde ich, dass wenn ich Radrennen auf internationalen Webseiten schauen möchte, die in Deutschland den Livestream nicht abspielen können. Mit NordVPN wähle ich einfach das gewünschte Land aus, Frankreich, Spanien, England, und schon funktioniert alles. Ein kleines Beispiel aus der Familie: Meine Mom schaut dank NordVPN jeden Sonntag aus Frankreich den Tatort. Kein Problem. Auch auf Bikepacking-Trips nutze ich NordVPN, wenn ich mich in einem öffentlichen WLAN einlogge und das Gefühl habe, dass es ein bisschen sketchy ist. Und so kann ich mich vor Malware oder anderen Risiken schützen. Der Klassiker ist natürlich auch, wenn ihr spontan einen Flug oder ein Hotel buchen wollt, kann es sich lohnen, über eine andere IP-Adresse zu suchen. Oft bekommt man da bessere Angebote. So, ich habe jetzt einen exklusiven Code für euch, ein Angebot. Da könnt ihr unter nordvpn.com/8000Hz gehen. Da bekommt ihr einen großen Rabatt auf euren Plan, den ihr aussucht, plus 4 zusätzliche Monate obendrauf. Das Ganze ist risikofrei, dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN. Und wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. So, jetzt geht's weiter. Alla hopp. Sehr geil. Da komme ich auch zu meiner nächsten Frage, weil es ist ja doch ein sehr männlich oder ein traditionell männlich dominierter Beruf.
Ja.
Klar, es gibt, ich glaube, im Städtischen sieht das alles vielleicht auch ein bisschen anders aus, aber ohne dass ich jetzt ja Kennzahlen habe, würde ich sagen, in der Werkstatt, in der klassischen Fahrradwerkstatt oder Zweiradmechatroniker-Werkstatt, würde ich sagen, das Verhältnis Mann zu Frau 10-90%, wenn man Glück hat.
Wenn nicht sogar, also 5 oder 3%.
Oder 3%. Aber gab es da so Situationen, die dich geprägt haben, wo du gemeint hast, weil du gemeint hast, ich will jetzt nicht klassisch in der Werkstatt arbeiten, sondern da kommen wir gleich nochmal zu, auf deine Workshops, die du halt anbieten. Hatte das auch was damit vielleicht zu tun oder war dir das von Anfang an klar, okay, ich mache die Ausbildung, ich habe Bock, Bikes kennenzulernen und das zu vermitteln, aber unabhängig, ob da jetzt nur die Boys und die Männer sind, die eh schon wissen, wie alles funktioniert, habe ich keinen Bock, in der Werkstatt zu sein, aber ich will mehr die Workshops machen.
Das mit den Workshops, das kam tatsächlich, das kam aus einem Spaßprojekt heraus. Also ich wusste wirklich nicht, wo diese Reise hingeht. Ich wusste halt nur, okay, du bist einer dieser wenigen Frauen, die einfach Bock auf Bikes haben. Ich liebe Fahrradfahren, ich liebe Bikes. Ich schreib dann natürlich auch super gerne dran. Und die Ausbildung hat mich natürlich extrem geprägt. Also auch in der Ausbildung war ich ein Unicorn, wie gesagt, ne, habe lackierte Fingernägel. Ich habe mich halt, ich komme halt auch aus Osteuropa, muss man dazu sagen. Also ich bin in der Ukraine geboren und auch mein ganzer Umfeld, meine Mutter, die dachten auch so, was mache ich da eigentlich? Und so kam das Feedback tatsächlich auch von einigen, also ne, du machst ja eine Ausbildung machst, dann bist du ja auch im Betrieb. Ich hatte echt sehr Glück mit meinem Betrieb in München, war sehr, sehr moderner Betrieb. Und wenn die Männer dann reinkommen, dann gucken sie natürlich manchmal schon auch komisch oder du merkst es manchmal auch im Gespräch, wenn ich zum Beispiel Frauen erzählt habe, hier war die Reparatur, die Reparatur ist jetzt 300 Euro gekostet, weil so und so und so. Wenn ich das aber Männern erklärt habe, die Reparatur hat 300 Euro gekostet, weil wir mussten dies machen, wir mussten das machen, haben die Männer sich schon manchmal ein bisschen angegriffen gefühlt, wenn ich denen das erklärt habe als Frau. Das ist jetzt natürlich, ich habe ja keine wissenschaftliche Ermittlung gemacht, das ist einfach nur so ein Gefühl gewesen. Wir wachsen nun mal mit Rollenbildern auf und wir wachsen nun mal mit auch Dingen auf, die für uns sichtbar sind oder eben nicht. Und Frauen sind nun mal nicht sehr sichtbar. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ich das gemacht habe. Ich dachte, es ist halt einfach an der Zeit, dass man dieses auch zu diesem Rollenbild wird. Hey, du kannst halt auch eine, ne, du kannst halt auch eine Frau sein und du kannst trotzdem, wie gesagt, das, was wir als klassisch weiblich bezeichnen, in die Werkstatt bringen, und es muss kein Widerspruch sein, dass du Technik liebst. Und aber niemals hätte ich gedacht, dass ich damit irgendwie Workshops mache. Ich glaube, ich habe das aus Spaßprojekt angefangen. Ich habe auch in einem Startup nach meiner Ausbildung gearbeitet. Und dort habe ich dann für meine Kollegen diese Workshops gegeben und dann habe ich halt echt gemerkt, wie viel Spaß die dran haben, auch die Jungs, und wie viel Fragen eigentlich kommen. Und ich meine, klar, es gibt halt eine ganze Ausbildung, aber ich gehe immer so ein bisschen, das mache ich auch in meinen Workshops, ich sage, du kannst wirklich mit 5% Fahrradwissen eigentlich schon so 70%, 60% der Probleme abdecken. Und auch diese Wissensvermittlung, die macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Und ja, ich sehe halt auch, dass auch Männer das irgendwie brauchen. Und genau.
Ich denke mal auch, das Zwischenmenschliche ist ja auch was, das Feedback. Ja, also, ja. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in der Werkstatt ist und da die Fahrräder repariert oder die Lastenräder oder was auch immer, hat man ja dann, wie du sagst, nur Feedback eigentlich, wenn man Glück hat mit dem Kunde oder mit der Kundin, die sagen, ey, pass auf, ich habe das und das. Oder man kriegt ein Blatt vorgesetzt, halt, ah, das und das muss gemacht werden. Man hat überhaupt gar keinen Kundenkontakt. Und ich glaube, das als Frau, Männern was zu sagen, wie es funktioniert oder wie es funktioniert hat, ich glaube, das ist auch branchenübergreifend, kann ich mir vorstellen. Aber klar, gerade noch mal in so einem technischen Beruf, wo man sich die Hände schmutzig macht in dem Sinne, glaube ich, kommt da der Michael manchmal schon dumm um die Ecke und denkt, warum muss die mir das jetzt hier irgendwie erklären?
Ja.
Du hast ja gesagt, dass du jetzt hier bei in Berlin bist für die nächsten. Heute haben wir Donnerstag. Gestern hast du einen Workshop gemacht. Ja. Später wirst du einen machen und morgen auch nochmal bei Spox. Die sind ja auch so ein kleines Start-up, die Fahrradwerkstätten anbieten.
Genau.
Und da hast du ja jetzt einen Workshop für Frauen und für Mixed gegeben. Wie bist du dazu gekommen? Sind die auf dich gekommen und haben gemeint, so, ey, sau cool, wir kriegen es hier irgendwie nicht gebacken, zu vermitteln, dass die Tubeless Ready Reifen so fest auf der Felge sind, dass ob du jetzt da Milch reinmachst oder mit Schlauch, die Scheiße geht einfach nicht ab. Sind die auf dich gekommen oder wie, was war da die Idee dahinter?
Ja, also wir kennen uns eben aus dem, also ich habe vorher bei Bicycle gearbeitet und da war ich Service Network Koordinatorin und da habe ich mit ganz vielen Werkstätten aus Europa zusammengearbeitet. Den Teil habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr geliebt, weil dieses Connecten, das macht mir unfassbar viel Spaß. Und Spox war einfach einer von den vielen Werkstätten, mit denen wir zusammengearbeitet haben und der Kontakt ist geblieben. Und genau, bei denen läuft es ganz gut und die wollen auch neue Filialen in München eröffnen. Also es ist halt, wie gesagt, so ein Werkstatt-Startup. Und ich glaube, die wollten halt einfach mit mir zusammenarbeiten und so mal gucken, wie es irgendwie läuft. Und dann habe ich gesagt, hey, habt ihr Bock auf Workshops? So. Und ich glaube, dass dieses Thema auch einfach immer mehr kommt. Also gerade auch, die, ne, dass man das Frauen irgendwie so anbietet, weil dieses Angebot ist einfach, glaube ich, super selten. Das ist jetzt so super fresh, kommt das erst gerade so an. Auch, dass es von Frau für Frauen angeboten wird. Genau, ich finde erstmal eine Zweirad-Mechatronikerin. Und da bin ich natürlich auch sehr happy, dass ich da auch eben so ein Unicorn bin. Ja, und dann waren sie, ja klar, so komm nach Berlin. Und ich habe unfassbar viele Freunde und Verwandte und ich liebe Berlin. Und dann kam halt einfach das alles zusammen. Und jetzt machen wir das einmal im Monat oder probieren das einmal im Monat zu machen. Genau, in München mache ich das immer mit der Female Cycling Force. Und genau, jetzt wird es eben mit Spox einmal im Monat und mega cool.
Okay, und was war jetzt die Resonanz hier in Berlin oder generell bei den Workshops, die du für Frauen gibst? Von den Kursteilnehmerinnen, was ist so im Großen und Ganzen so die Resonanz? Sagen die so, ey geil, jetzt geht's ab oder endlich mal, genau.
Ja, ich muss jetzt auch schon wieder grinsen, weil ich sie lieben es und ich liebe es auch. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen ja. überheblich, aber das war auch eins der Gründe, warum ich das gemacht habe, warum ich dieses Mindmap gemacht habe, warum ich die Ausbildung gemacht habe. Ich glaube einfach daran, wenn du etwas unfassbar liebst, dann kommt das auch zu dir zurück. Und ich sehe, für mich ist das schönste Moment, wenn ich manchmal, die beliebtesten Kurse sind die Basic-Workshops. Das ist da, wo du, da gehe ich so ein bisschen so auf die auch wirklich häufigsten Probleme, die du so ganz easy mit dem einfachsten Werkzeug lösen kannst. Klassiker ist natürlich, ne, Hinterrad rausnehmen und den Schlauch zu tauschen. Und einer meiner liebsten Momente im Workshop ist, das klappt bei Gravelbikes ziemlich gut. Ich sehe schon am Reifen, das kriegt man ohne Reifenheber hin. Und ich zeige halt so eine Methode und ich sage halt den Mädels, also wenn sie dann, ja, es sind dann mal ganz verschiedene Fahrer, jeder nimmt auch immer sein Bike mit. Und ich sehe mir den Reifen an und sage so, Julia, wir haben natürlich auch immer Namensschilder. Mhm. Du kriegst das in 10 Minuten ohne Reifenheber hin. Und dann sagen sie, niemals. So, mein Freund hat da eine Stunde dran ja. gemacht und niemals.
Ja, der hat keinen Plan anscheinend.
Der war eine Stunde, niemals. Und ich so, ich zeige es dir. Und dann glauben sie es am Anfang halt nicht. Ja, klar, ne? Weil sie es auch noch nie gesehen haben, dass es in 10 Minuten geht. Und dann noch ohne Reifenheber. Und dann zeige ich ihnen die coolsten Tricks. Und der Moment, wo Julia dann den Reifen nimmt, mit der Methode, mit der ich ihr das zeige, und dann kriegt sie es ohne Reifenheber hin, und dann schaut sie mich an, und dann funkeln ihre Augen. Und das ist der Moment, wo ich einfach nur Gänsehaut bekomme und einfach so happy bin, und dann geben wir uns einen High Five, und dann denke ich mir so, ich liebe es. Das ist der coolste Moment für mich.
Und was würdest du denn sagen aus so Situationen raus? Was ist dann so von KursteilnehmerInnen, also ich sage jetzt sowohl für Boys als auch für Girls, weil was ist so die größte Hürde, dass manchmal die ja, KursteilnehmerInnen, also sowohl Mann als Frau, vielleicht brauchen, um sich so einen Ruck zu geben und ja, okay, das ist jetzt keine Quantenphysik. Also klar, kann schon da reingehen, wenn du dir dann auf einmal... You know what I mean, in Fahrradtechnik teilweise drehen die Leute ja komplett ab so, ja? Aber gerade bei so kleineren Basic, was würdest du sagen, ist so die größte Hürde?
Bei den kleineren Basics? Boah. Jetzt warte mal, beim Fahrrad selber,
einfach wie du sagst, wir haben jetzt die Gänge müssen, die Kette ist gerissen und tick, 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 wo man dann sagt so, oder gibt es überhaupt eine Hürde, oder würdest du sagen, die sagen so, ey, mir hat es noch nie jemand richtig erklärt, normal, jetzt mache ich's so, oder?
Also die super komplizierten Sachen, die ich tatsächlich selber hasse, wie SRAM und Lüften, da habe ich tatsächlich noch keine Kurse gemacht. Ich würde sagen, die größte Hürde ist, das merke ich, wenn jemand so sehr viel, ja, so sehr viel so Angst mitnimmt und es halt einfach so ein bisschen manchmal so auf die Gruppe überträgt. So, ja. Oh mein Gott, das geht nicht. Und statt einfach das zu machen, weil das ist, das merke ich auch tatsächlich, das ist der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und das hat aber wirklich nur was damit zu tun, wie wir aufwachsen. Also das ist alles erlernbar oder entlernbar hoffentlich. Bei Frauen ist es so, die trauen sich das ganz oft nicht zu. Also sie wollen erstmal unfassbar viel Wissen erstmal haben und das für sich erstmal in Ruhe machen, bevor sie dann so richtig trauen, eine Sache irgendwie anzugehen. Das heißt, man meidet ganz oft diese unsichere Situation. Und bei Männern ist es so, wie gesagt, das ist nur meine persönliche ja. Meinung, das ist jetzt nicht irgendwo im Buch geschrieben. Bei Männern ist es so, also das habe ich auch in den Workshops gesehen, die haben vielleicht nicht unbedingt gleich eine Ahnung, aber sie trauen sich das sofort zu und machen einfach irgendwie. Selbst wenn sie wirklich keinen Plan davon haben.
Fake it till you make it.
Also mein Lieblingsbeispiel ist, und da müssen wir manchmal schon mal so ein bisschen lachen, also ich gebe halt auch so Special-Kurse, wie zum Beispiel 3 Stunden lang wirklich nur Schaltung einstellen. Und dann sage ich immer die Mädels, hey, kennt ihr den Moment, wenn eure Schaltung hat vorher funktioniert und dann funktioniert sie nicht mehr? Und dann sagt ein Kumpel von euch, warte mal, da gibt's dieses kleine Rädchen, an den kann man drehen, warte mal, ich stell's dir gleich ein. Und danach war es aber noch viel schlimmer, oder? Und dann melden sich, also ich habe immer so eine Kursgröße von so 15 Leuten, und dann melden sich immer mindestens jedes Mal 1 bis 2 Mädels, sagst so, ja, das ist mir erst neulich passiert, weil so, die haben keine Ahnung, was eigentlich war, weil in der Regel ist, ich sag mal, zu 80% ist einfach nur das Schaltauge verbogen. Ja. Und da bringt es auch nicht, an diesem kleinen Verstellrädchen zu drehen. Du musst erstmal das Schaltauge richten und dann kannst du überhaupt erst anfangen, eine Schaltung einzustellen. Aber es ist so dieses Selbstbewusstsein, ja komm, ich habe das mal in einem YouTube-Video gesehen, ich mache da jetzt mal was. Und das beobachte ich halt einfach nicht oft bei Frauen. Bestimmt gibt es eine Frau, die das macht, aber es ist wirklich diese Sozialisierung, so was wir irgendwie lernen einfach. Und das, ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, ja.
Und was findest du deiner Meinung nach bei deinen Kursen? Wie groß sind denn die Kurse im Schnitt? Also wie viele Leute, KursteilnehmerInnen sind da so im Schnitt? Oder was ist denn so deine Favorite-Größe?
Also ich liebe einmal ganz, ganz viele Leute. Mhm. Also ich würde sagen so 15, 16 ist für mich ganz handelbar. Wichtig ist halt, dass alle sich einfach gut betreut fühlen, ja. Weil ich will halt überall hin. Ich möchte, dass jeder das alles versteht. Gerne habe ich auch eben so ein bisschen Gruppenarbeit, weil wenn du da zu zweit, zu dritt zum Beispiel stehst und eine Schaltung einstellen möchtest, dann hat ja immer irgendjemand was mitbekommen, was der andere nicht mitbekommen hat. Und ja, so 15, 16 Leute ist, glaube ich, so ein Maximum, was ich habe. Wenn es weniger wird, klar, dann kann ich irgendwie noch besser auf einzelne Leute eingehen. Also gestern zum Beispiel waren wir ganz, ganz wenige, aber es lag auch einfach daran, dass sich ganz viele abgemeldet haben. Aber ja, 15, 16 geht eigentlich immer ganz gut, genau.
Okay, ja. Also dass wenn dann auch die Fragen ein bisschen komplizierter werden oder vielleicht auch, wo man sich dann manchmal fragt, ah, okay, krass, so habe ich noch gar nicht gedacht, dass es halt auch weiterhin in einem Safe Spaces. Ja.
Ja.
Also das finde ich ja auch gut, wo wir da letztes Jahr zum Beispiel in der ADHS Social Ride gemacht haben, war uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie mit hunderten von Leuten am Ende nach dem Ride-Out, sagen wir mal, die Vortrags- und Fragerunden, weil natürlich da dann auch, ja, man sich auch, glaube ich, ein bisschen einfacher öffnet oder jetzt nicht schämen muss, wenn man jetzt irgendwie, was heißt eine blöde Frage? Es gibt keine blöde Frage. Die einzige blöde Frage ist, mal nichts zu fragen, ja, und einfach abzunecken. So,
ja,
oder?
Voll, genau das, das versuche ich auch mal in den Kursen zu leben. Genau das mit fragt mich alles und wir sind in einem, also Safe Space sowieso. Und vielleicht möchte ich das auch ein bisschen anders machen. Ich meine, ne, jeder von uns war in der Schule. Und was haben wir immer, jeder von uns ist so durch die Schule gegangen, dass man ja eigentlich nicht so wirklich Fehler, ja, vielleicht gab es coole Lehrer, die gesagt haben, hey, frag mich irgendwie so alles, aber seien wir ehrlich, es war schon sehr auf Leistung irgendwie aus und du hast geglänzt oder hattest eine gute Note, wenn du halt gut warst. Aber unser Hirn funktioniert am allerbesten, wenn wir uns sicher fühlen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können, also wenn wir Fehler machen, wir lernen am allerbesten durch Fehler. Fehler ist, das hat immer mein Trainer gesagt, ich komme eigentlich vom Leistungsfechten auch. Mein Trainer hat immer, es ist so schön gesagt, er meinte so, Wally, bitte mach Fehler. Und wenn ich eine Sache wirklich weitergebe von meinem Trainer, dann ist in meinen Kursen, dann ist es auch, ich sage dann auch so, bitte macht Fehler. So, es ist für mich gewünscht, dass ihr Fehler macht, weil erst wenn man einen Fehler macht, das Hirn prägt sich das ganz anders ein. Und das ist einfach auch ein schönes Erlebnis, wenn man erstmal weiß, dass man auch diese Fehler machen kann und sich so sicher fühlt. In so einer Lernatmosphäre, dass man einfach auch man komplett selber sein kann und dann saugst du das ganze Wissen wie ein Schwamm auf. Ja. Genau.
Top zusammen. Zusammengeführt. Genau, also ist dann auch so, dass wenn die Kursteilnehmer bei dir sind, du meintest auch, kann sein eigenes Fahrrad mitnehmen.
Ja.
Also sprich, dass man so gesagt dann auch an seinem eigenen Fahrrad die Sachen dann halt so gesagt testen kann, ausüben kann. Also es ist dir besonders wichtig, bei der Vermittlung deines Wissens nicht zu große Gruppen, Safe Space mäßig, jeder hat sein Bike dabei, ist aber auch nicht Pflicht, gehe ich mal stark davon aus, oder?
Genau, ist nicht Pflicht, ja.
Aber ist natürlich nicht verkehrt, um halt auch wirklich dann nochmal Hand anzulegen und natürlich dann auch mal Fehler zu machen. Also sprich, das heißt, die teure Titan-Schraube zu fest anziehen, bing, gebrochen, so, jetzt weißt du, hast du das. Da hast du zu viel Nude, kein Problem, die kannst du jetzt für 90 Euro nochmal neu kaufen, aus Fehlern lernt man. Nee, ich glaube, ich weiß noch, ich hatte mal früher, ganz früher, an meinem Müsinger mit dem ersten Rad, Pedalen, hast du ja auf der einen Seite drehst du in die eine Richtung die Pedale auf.
Ja, das Links- und Rechtsgewinde. Links,
genau. Mhm. Und gut, und ich habe das irgendwann mal abgeschraubt und ich glaube, dann hatte ich das wieder neu dran geschraubt.
Ja.
War ein bisschen komisch, habe es richtig mit Schmackes halt reingedreht. Ja, ich glaube, an dem Fahrrad ist bis heute noch das Pedal. Einfach mal, bis ich einmal auch mal gecheckt habe. Ah, krass, da drin gibt es dieses L und dieses R und davor dagegen.
Ja,
das sind halt so Sachen,
das sind halt die großen Fehler.
Genau, das sind halt die großen Fehler.
Und die teuren Fehler.
Ja. Genau, du hast gesagt, du willst auch deine Vision oder deine Zukunftspläne sind ja, dass du diese Bike-Workshops deutschlandweit anbieten willst. Hast du da schon so einen ungefähren Fahrplan oder dir so ein Netzwerk aufgebaut, wie du so eine Tour machst? Gut, du hast jetzt zum Beispiel hier die Leute aus Berlin. Mhm. Dann hast du auch angesprochen die Female Cycling Force Community in München, mit denen du viel zusammenarbeitest. Wann ist dir dieser Gedanke gekommen, dass du sagst, okay, geil, diese Workshops will ich nicht nur in München oder in Berlin machen oder je nachdem, wenn ich verschiedene Brands buche, sondern ich hätte das Bock, irgendwie deutschlandweit irgendwie durchzuführen. Wann ist der Gedanke gekommen oder wie?
Ich bin grundsätzlich auch schon sehr viel in meinem Leben irgendwie so gereist und ich bin einfach, habe auch in vielen Städten gewohnt, so in Hannover, ich habe in den USA gelebt, habe in Wien studiert, dann bin ich nach München und bin da irgendwie grundsätzlich sehr, sehr offen und ich habe ja gesagt, dass ich mich jetzt da drin ja selbstständig mache und mit der Female Cycling Force funktioniert es mega, mega cool und München hat ja eine riesige, riesige Fahrrad-Community und ganz besonders eben auch eine Frauen-Sport-Fahrrad-Community.
Die ja darauf nochmal spezialisiert ist, also für alle die es jetzt nicht kennen, Female Cycling Force Community, kurz so in 2-3 Sätzen nochmal vielleicht.
Genau, ist halt wirklich so auf, das ist von der Linda gegründet worden, die hat sich dann einfach mal überlegt, so wo sind denn die ganzen Frauen im Radsport? Ja. Und dann hat sie das mit ganz vielen anderen Mädels irgendwie gegründet und das sieht man ja auch an der Followeranzahl oder wie beliebt die Community ist. Also sieht man ja auch auf Instagram, wie viel die eigentlich machen. Das Angebot ist halt einfach auf Frauen zugeschnitten und jeder, der mal irgendwie im Radsport mal unterwegs war, weiß, ne, auch super Männer dominiert. Und es ist halt auch leider nun mal so, dass Männer natürlich auch einen biologischen Vorteil haben. Ne? Man ist natürlich... Ne, andere Muskeln, schneller und so. Aber es gibt, also der Anteil der Frauen im Radsport ist so krass gewachsen. Und und so hat sich dann, so kam das mit der Female Cycling Force irgendwie zusammen. Es ist sehr beliebt. Die bieten eben auch, ich glaube, so Running, also mittlerweile auch so ein Running Club gegründet und es kommt einfach richtig, richtig gut an bei den Mädels und da fühlen sie sich natürlich auch sehr gut aufgehoben, ne? Da kannst du halt mit deinem eigenen Pace fahren, da geht es wirklich um Spaß und nicht vielleicht gleich um das Kompetitive, aber mittlerweile sind sie auch so groß, dass sich selbst diese Gruppen sich so ein bisschen aufteilen,
splitten
so ein bisschen, ne? Es gibt halt dann diese Swift Fahrradtouren und da kannst du natürlich, findest du auch deine Leute, mit denen du ein bisschen schneller fahren kannst. Genau, und klar, dass ich dann da als Frau natürlich richtig cool halt die Workshops anbieten kann und die sind auch immer innerhalb eines Tages auch immer ausgebucht.
Geil.
Und es läuft halt einfach mega gut, aber trotzdem, also ganz ehrlich, ich kann mir das auch europaweit vorstellen, weil ich sehe, wie groß der Bedarf ist, weil ich sehe, wie die Mädels das lieben und weil ich sehe, so viele Menschen besitzen ein teures Fahrrad, teilweise, ne, 15.000 Euro. Also ich meine, das ist eigentlich echt kein Ende gesetzt. Aber sie haben keine Ahnung, wie man damit umgeht. Ja.
Ich glaube, das ist ja auch gar nicht mal nur auf, sorry, dass ich dich unterbreche, ja, nur auf Frauen gesehen. Ich meine, selbst bei den ganzen Boys.
Voll.
Also ich meine, also das fängt... Also da muss man gar nicht drüber reden. Da, also das ist ja manchmal dann auch, boah, da fässt man sich, also fasse ich mich manchmal an den Kopf. Mhm. Das ist ja, also das fängt dann beim Radsport an, dann jeder hat dann irgendwie dann sich noch so eine geisteskranke Kaffeemaschine für zu Hause, Siebträger. Die Hälfte weiß noch nicht mal, wie man ordentlich einen Kaffee damit macht. So, ja. Erzählen die was von hier, Wattwerte und wie viel Kurbelumdrehung und jo, dann ist einmal der Sattel zu tief und so, ja, scheiße, ich weiß gar nicht bei dem Fahrrad, wie man eigentlich den Sattel, die also weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube,
das Fahrrad ist zu nur, groß.
Nur, ich glaube, bei den Boys, die verbauen das irgendwie noch alles so auf ganz cool und so, weißt du, aber, wow, sorry, aber da kriege ich schon wieder einen Puls von 180. genau, zu dem Workshop Deutschland oder europaweit, das ist saugeil, weil du bist ja auch im München gebased und weil das auch sau wichtig ist, halt so eine Female im wie sagt man dazu, Empowerment im Radsport, dass man da sich auch einfach die Frauen aufgehoben gefühlt, ja. Unabhängig in welcher Sportart, aber gerade dadurch, dass ja auch Radsport in den letzten Jahren so krass geboomt ist, mhm. Ja, würdest du dein Programm für die Workshops, würdest du das idealer vorstellen? Also gesagt, du hast jetzt gesagt Europa, ja, Deutschland, willst du das dann, sagen wir mal, keine Ahnung, mit einem so eine mobile Werkstatt oder willst du das dann immer so für bestimmte Festivals, Locations, dass man dich bucht oder denkst du dann schon, okay, wenn wir das dann sagen, wir machen das in Europa, mhm. So ein Mentoring-Programm für junge Frauen, mhm. Bikehandwerk. Oder ist das alles noch in der, ich will dir da in der Mache, aber das sind ja, das höre ich ja da raus, dass da jetzt, ja, also dass du da richtig Bock drauf hast. So,
ich habe richtig Bock drauf und ja, vielleicht hast du auch gerade schon so eine Reise für mich in die Zukunft so ein bisschen die ersten Steine gelegt. Ich bin da so offen, also ich meine, kann so viel machen, so viele Leute haben mir so die verrücktesten Ideen gegeben, so Lastenrad, Familienworkshop oder ein Paar bucht dich für Valentinstag, wo sie zusammen ein Rad aufbauen können oder so, ja. So ein, weiß ich, so Rennradpärchen. Oder ich habe mir auch ganz ehrlich überlegt, mal einfach so ganz kurze, prägnante Reparaturvideos zu machen. Weil ich meine, ich weiß, der Markt ist überschwemmt mit irgendwelchen Reparaturvideos, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die ganz, ganz viele echt schlecht. Die dauern 10 Minuten, ganz oft geht es so, dann steht da so ein Thorsten vorne und erzählt dir erstmal 13 Minuten in so einem unenthusiastischen, schlaffen Ton, was von irgendwelchen Lenkkopflagern, oder dann sagt er wahrscheinlich Steuersatz, oder Lenkkopflager ist quasi der richtigere Begriff. Und ich denke mir einfach nur so, laber mich nicht skip, voll.
Skip, wann kommt skip, der Punkt, skip.
Und dann hast du diese kurze Sequenz in diesem 10-minütigen Video, die ich eigentlich brauche, um mein Problem zu lösen. Und ich denke mir einfach nur so, ich meine, klar, ich hole manchmal auch in Geschichten auf. Und ich denke mir so, komm zum Punkt, ich brauche nur das, statt irgendwie dein ganzes Gerede und
alles außenrum, das Wissen. Ja. Und dann ist diese Stelle, sorry, dass ich unterbreche, jetzt wieder hier. Nee, und dann kommt diese Stelle, wo es repariert. Und dann ist aber die Kameraeinstellung so gestellt, wo du dir denkst, ey, sorry, also jetzt die ganze Zeit ist diese Kamera auf diese eine Stelle und du erzählst, wer das Fahrrad erfunden hat, was du gefrühstückt hast, warum, keine Ahnung, das Schnitzel 2 Minuten mehr in der Pfanne gebraten wird. Und dann, wo es drauf ankommt, ist die Kamera irgendwie so einfach kurz, die ganze Werkstatt und dann so, ja, und das macht ihr dann da hinten auch. Und du denkst dir so, yo, aber wo hast du...
Ja.
Oder?
Ja, ganz genau. Also es gibt schon ein paar irgendwie so richtig gute, aber die sind, wie ich will sagen, der Markt ist überschwemmt mit eher schlechten Videos. Ja. Und ich denke mir so, erstens, ich habe noch nie irgendwo eine Frau gesehen. Und zweitens, ich denke mir einfach nur so, zeig mir doch das, was ich brauche und lass den ganzen anderen Rest weg. So, hallo Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Woche ist mein Onkel gekommen und mein Hund hat in die Ecke gekackt.
Ja.
Also ich denke so, wen juckt's? So.
Ja, aber gut, das ist doch geil. Also das auch dann auch im digitalen Bereich, dass du dir da Gedanken machst, okay, da könnte man auf jeden Fall was irgendwie produzieren, Content machen. Ich weiß, ich kenne das.
Das
Gefühl, wenn man denkt, oh, es gibt schon so viel, so, ja, soll ich noch meinen Senf dazugeben? Ja. Aber ich glaube, jeder hat da nochmal eine andere Sichtweise, gerade wenn man auch nochmal aus einem professionellen Corner kommt, ja, und du eine ausgebildete Fachfrau bist in dem Bereich. Aber dann vielleicht auch nicht too much nerdy bist, oder? So, also.
Nee, ich würde sagen auch, also es gibt viel krassere Experten, ja. Mich, das sage ich auch immer in meinen Workshops, ich weiß auch nicht alles. Ich habe zum Beispiel auch meine Ausbildung in einem Fahrraddan gemacht, die nur aus Namensschaltungen mehr oder weniger bestanden hat. Also es war ein Laden, wo wir hatten hauptsächlich Lastenräder, ganz viele Stadträder, die haben auch eher eine Namensschaltung statt eine. Also halt nicht, ne, Sportfahrräder mit so einer Kassette hinten. Wir hatten ganz vereinzelt Sportfahrräder und, aber ich meine, ne, ist am Ende kein Hexenwerk und ich weiß auch nicht alles. Und mittlerweile ist es auch sehr viel herstellerspezifisch. Also die Hersteller machen, Braun hat ihre eigene Suppe. Und ich habe ja zum Beispiel mein Roadbike aufgebaut, das war ein BMC und dann musste ich halt tatsächlich auch erstmal Videos schauen, weil ich einfach nicht wusste, wie man mit diesem Vorbau irgendwie umgeht, weil BMC, das macht aber Canyon mittlerweile auch, also ja, um irgendwie dein Lenkkopflager oder viele kennen das als Steuersatz einstellen zu können, brauchst du Spezialwerkzeug.
Genau, wie bei Apple.
Das ist
oder
halt,
bei so aus der Tech-Industrie, die dann sagen, okay, du brauchst einen gewissen Anteil, das ist nicht mehr oder so. Nee, du musst ja erst ein ganzes Werkzeugding um.
Ja, genau, musst ja halt einfach mal Spezialwerkzeug holen, was ich irgendwie krass finde, weil ein Lenkkopflager lockert sich tatsächlich relativ schnell. Es ist so, das mache ich auch immer in meinen Workshops immer gerne, dass die Leute erstmal wissen, was ist überhaupt Spiel am Lenkkopflager und dann stellen wir das ein und ich denke mir so, in ein paar Jahren werde ich das gar nicht mehr anbieten können, weil ich brauche für jedes Fahrrad, was jemand mitnimmt, Spezialwerkzeug, damit ich ihnen zeigen kann, wie man das einstellt. Das ist halt ein bisschen blöd, deshalb, ne, also wie gesagt, ich bin auch keine krasse Expertin, ein Hexenwerk, aber eine Sache wollte ich trotzdem noch hinzufügen, weil du mich vorhin gefragt hast mit so ein bisschen, wie die Zukunft ausschaut. Das Coole ist, wenn ich Workshops mache, ich brauche nicht viel. Das ist das, was ich so flexibel finde. Wenn ich einen Workshop mache, das Einzige, was ich brauche, sind 3, 4, 5 Fahrradständer. Die Mädels oder die Jungs bringen einfach ihr eigenes Werkzeug mit, auch damit sie wissen, wie man damit umgeht. Ich sage dann auch immer am Ende, was braucht man für Werkzeug. Ja. Und sie brauchen nur ihr Fahrrad und deshalb brauche ich brauche weder eine mobile Werkstatt, also ich komme wirklich nur mit mir selber, mit meinem eigenen Werkzeug, aber das ist halt in so einer ganz kleinen Tasche, damit hat sich das erledigt, halt eine Ratsche und so. Und man braucht echt nicht viel, das ist halt, das macht irgendwie den Job auch sehr flexibel, ja.
Ja, das ist gut zu wissen. Also von daher, die ZuhörerInnen, die jetzt interessiert sind, die können sich auf jeden Fall bei dir melden.
Ja, klar.
Und dich auf jeden Fall mal buchen, um zu sagen, wie es funktioniert. Apropos Werkzeug, nicht viel. Welches Werkzeug darf bei dir nie fehlen? Nicht in der Werkstatt, sondern wenn du auf eine Runde Rad fährst.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich auf dem Rad bin, denke ich mir, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, ne, dass man Platten hat. Und ich weiß, die meisten sind immer ein Fan von einem Multitool, aber ich denke mir so, selbst das brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich nur einen Imbusschlüssel, um die Steckachse zu lösen. Das heißt, ich habe immer nur den passenden Imbusschlüssel da für die Steckachse, einen Reifenheber und einen Schlauch. Also das habe ich immer auf Touren mit und mehr brauche ich nicht, weil ich mir denke, so alles andere, was sonst so passieren kann, dann ist es halt so. Aber das Schrecklichste und das Wahrscheinlichste eben, was passieren kann, ist eben Platten und da brauche ich nicht irgendwie einen Schlitz, einen Kreuzschlitz, ich brauche das eigentlich immer nicht. Das darf auf einer Fahrradtour niemals fehlen. Und ich würde aber trotzdem mal die Frage beantworten, welches Werkzeug niemals fehlen darf, weil da gibt es ja mal so ein ganz großes, so ganz große Verwirrung. Ja. Moderne Fahrräder brauchen nur ein Torx-Set, ein Imbus-Set und vielleicht Drehmomentschlüssel. That's it. Punkt. Vielleicht hast du irgendwo eine ganz, ganz kleine Schraube, also diese kleine Schraube, die du brauchst, um zum Beispiel Bremsbeläge rauszunehmen. Vielleicht ist da mal ein Schlitz dabei, aber das hat man meistens zu Hause. Aber einfach, um das so ein bisschen klar zu machen, also moderne Bikes haben nur Torx, Imbus und das war's. Mehr brauchst du nicht.
Okay. Ja, da habe ich ein bisschen mehr Werkzeug.
Also ich meine, wenn...
Nee, also ich meine, ne? Du hast vollkommen recht damit, vollkommen recht, weil am Ende des Tages kann ich mir auch vorstellen, okay, es ist ja dann auch nochmal eine, ich glaube, es ist auch nochmal so eine Typensache, hat man Bock am Bike selber viel rum? Also ich habe Freunde, Freundinnen, die lieben es an ihrem Bike und ich bin so...
Ja, da brauchst du natürlich mehr Werkzeug, aber so für
ich
die
bin
Basics...
So, yo, aber wenn man die Möglichkeit hat, auch in die Werkstatt zu gehen, weil ich... kenne mich, meine paar Sachen, so Kette wechseln, Kassette wechseln, gut, dann braucht man nochmal dieses Ratsche-Ding, Ding, 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 gut, aber irgendwann denke ich mir dann auch so, okay, ich könnte mir dann nochmal, ich bin dann noch jemand, ich bin dann manchmal ungeduldig und macht's bling und dann dauert es aber 3 bis 4 Tage, bis es gesendet wird oder man geht zur Werkstatt seines Vertrauens und sagt, ey, pass auf, kannst du mir da helfen, weil das ist ja dann auch meistens nochmal eine ganz gute... glaube ich, auch wenn Fahrradläden an sich auch schon mal ein heikles Thema sind, so, es sind ja nicht immer die freundlichsten Begegnungen manchmal in den Fahrradläden, aber das ist ja dann auch nochmal was, dann kann man ja auch sich so nach und nach cool mit dem Fahrradladen zu machen, dass wenn es wirklich bremslich ist, dass man nicht sagt,
genau. Dann kannst du
6 Wochen.
Ja, gerade im Sommer ist das immer so eine Sache. Also vielleicht nochmal trotzdem kurze Ergänzung, also wenn du die Basics machen möchtest, reicht eben dieses Werkzeug aus. Klar, ne, wenn du da irgendwie andere Sachen machen möchtest, brauchst du halt irgendwie Spezialwerkzeug, das stimmt schon, also, aber wenn man sich das zutrauen, kann man sich auch anderes Werkzeug, es gibt auch diese Werkzeugkoffer, aber trotzdem, wie gesagt, für die meisten Basics am Bike reichen eigentlich die Sets aus oder wie gesagt, man kann sich das von der Werkstatt ausleihen, hast du recht. Klar, wenn man keine 6 Wochen auf einen Termin warten möchte, um, weiß nicht, sein Tretlager oder so zu tauschen, aber dann wissen die Leute, dann sind die schon ein bisschen reingenördet und holen sich genau dieses Spezialwerkzeug, aber für die ganzen Basics, die man sonst braucht, reicht das vollkommen aus.
Ja. So. Gut, ist ja dann auch nochmal ein Kostenfaktor, aber gut, ich meine, wenn du dir dann deinen 15.000 Euro Tarmac Specialized Bicep, dann wirst du jetzt auch nicht wegen einem Kreuzschlitz für 9,95 Euro sparen. Was ist bei so Fahrradreparaturen, was hast du da am meisten? So, wo du denkst, nein, warum ich oder warum muss ich das jetzt?
Ja, also, ich glaube, wenn ich mir eine Sache rauspicken würde, die gar nicht mal so unhäufig vorkommt, ist glaube ich, SRAM entlüften. Ich finde das Interessante an SRAM, also kurze Aufklärung, also es gibt Shimano und es gibt SRAM. SRAM hat DOT und Shimano hat halt so Mineralöl und SRAM muss man ungefähr so einmal in einem Jahr wechseln, weil die Flüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie zieht Wasser eben auch aus der Luft und das wollen wir einfach nicht im System haben, das heißt, der Druckpunkt kann sich halt, wird dann irgendwie schwammig. Bei Shimano kannst du das Mineralöl auch jahrelang drin lassen. Wenn da keine Luft, gar nichts ist, dann musst du gar nichts warten. Bei SRAM ist es aber anders. So, das Problem aber bei SRAM ist, es ist halt, musst halt irgendwie mit Handschuhen arbeiten. Du hast auch ein spezielles Entlüftungsset. Und das Interessante bei SRAM ist, wenn du dir das Video anschaust, wie man SRAM entlüftet, dann sagen sie, dass man diesen Unterdruck bilden muss. Und es hat bei mir noch nie funktioniert. Ich hatte, also wenn man wirklich nach diesem SRAM ordnungsgemäßen Video geht, dann hatte ich immer eine Scheißbremse. Deshalb, ich mache das eben anders. Ich erzeuge nicht diesen Unterdruck, wo sich diese Bläschen dann bilden. Also die mal SRAM entlüftet haben, wissen, wovon ich rede. Ja, und das hat dann schon funktioniert. Also man entlüftet das quasi wie beim Mineralöl. Das hat dann irgendwie funktioniert. Dann gab es einen knackigen Druckpunkt. Aber wirklich, SRAM ist pain in the ass. Okay. Ist einfach so. Das musst du dann auch mehrfach machen. Und dann wandert der Druckpunkt wieder und so. Also SRAM entlüften ist wirklich scheiße.
Ja, Grüße an Peter. Mechaniker hier in Berlin, der immer meine Shimano Schaltung wartet bzw. entlüftet, aber ja, ich...
ja, Shimano ist auch, easy zu machen, ja.
Das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich sage, ey, ja, komm, wenn man die Möglichkeit hat,
ja,
go for it, so...
Voll.
So ausblickmäßig für dich, was würdest du jemanden oder jemand sagen, der gerade so überlegt, selber ein bisschen Hand anzulegen bei seinem Fahrrad oder jetzt so sich, ja, sag gut, komm, ich fange jetzt mal an damit so ein bisschen. Also ich habe es jetzt irgendwie jahrelang in die Werkstatt gegeben. Mhm. Ich will jetzt mal so Step by Step damit anfangen, ohne jetzt die SRAM zu entlüften gleich. Hast du so deinen Tipp?
So ein bisschen Tipp, dass man so ein bisschen mehr selber macht, statt es in die Werkstatt zu
genau,
geben,
was
zum Beispiel.
So, wenn du jetzt sagst, so, ey, komm, ich will das jetzt machen, und dann sagst du, à la hopp, mhm, mach den Bier auf und dann let's go, ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade. Witzigerweise sind, ich würde ja sagen, meinen Workshop zu buchen.
Ja. Und was genau? Dann sagst du so, den Workshop zu buchen. Wo soll er als nächstes hin? Ja. Was steht als nächstes an bei dir? Muss er nach München? Sie nach München kommen? Oder wie sieht
genau,
das?
Genau, also wenn es ein Mann ist, dann muss er sich erstmal als Frau verkleiden,
genau,
und dann nach München kommen, um dann den Workshop zu belegen. Und dann die ganze Zeit muss er natürlich auch mit heller Stimme sprechen, weil sonst fliegt er auf. Genau, und die Mixed-Workshops mache ich aber, also werden wir auf jeden Fall weiterhin in Berlin mit Spox zusammen machen. Also meine Workshops sind ein bisschen so drauf ausgelegt. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe erzählt, mit 5%, also bitte, das steht, bitte mich niemals irgendwo zitieren, das ist mein Gefühl, wenn ich sage, 5% Fahrradwissen deckt irgendwie schon 60-70% der Probleme ab. Das ist jetzt nur mein Gefühl, was ich in der Werkstatt, also in meiner, als ich die Ausbildung gemacht habe und dann auch ein bisschen in der Werkstatt gearbeitet habe, quasi mein Gefühl für das Verhältnis der Reparaturen, weil es ist so, wenn so ein Bike in die Werkstatt kommt, dann sind das tatsächlich immer wieder die gleichen, relativ simplen Probleme. Und darauf ist zum Beispiel auch mein Basic-Workshop aufgebaut. Ich kann es ganz offen sagen, die häufigsten Probleme, die immer wieder in die Werkstatt kommen, für die auch Mechanikerzeit ist, also Steuersatz oder Lenkkopflager richtig einstellen, dass er spielfrei und leichtgängig ist. Das ist das Erste, was ich mache in meinen Workshops. Dann das Zweite ist natürlich, also Bremsen einstellen, dieses schleifende Geräusch von irgendwie die Bremsscheibe zentrieren oder einfach nur die Bremsbeläge schleiffrei einzustellen oder Bremsbeläge zu wechseln, auch so eins der häufigsten Sachen. Oder auch ein Klassiker, wenn die Bremsbeläge verglasen. Mein Workshop ist auch so ein bisschen Bremstheorie, ne? Wie verglast eigentlich Geräuschbildung? Wie kommt das überhaupt zustande? Wie kann ich Abhilfe schaffen? Einfach nur die erste Schicht wegschleifen mit Sandpapier, ganz großer Klassiker. Dann ein bisschen so Antriebstheorie, so wie, ne, nicht irgendwie große Extremgänge nutzen.
Also nicht großes Blatt, 800 Watt. Spoiler!
Genau, bloß nicht
okay,
das große
hier ist
Blatt
der Podcast
nutzen.
Jetzt auch zu Ende. Korrekt, dass du da warst. Nein, sorry, dass ich unterbrochen habe.
Genauso mit Alkohol über die Nase. Geh schlafen, Wally. auf jeden Fall großes Blatt, aber wenn man großes Blatt nutzt, dann bitte hinten auch den äußersten Gang nutzen. Also nicht diese krassen Querstellungen der Kette, das mag nämlich die Kette nicht. So ein bisschen Antriebstheorie, ne? Wie man irgendwie schonend so schaltet. SRAM-Ketten fallen ja auch immer extrem gerne runter, habe ich gehört. Und in der Extremstellung fallen sie natürlich ganz besonders gerne runter und dann natürlich Schlauch tauschen. So. Das, ich würde sagen, dass damit hast du eh schon wirklich 50-60% der Dinge abgehakt, die so häufig in der Werkstatt irgendwie so vorkommen. Und wenn du weißt, wie das funktioniert, dann musst du nicht mehr in die Werkstatt, denke ich mir. Und wie gesagt, super effizient und schnell mal so irgendwie so einen Reifen zu wechseln. Wie gesagt, die Mädels lieben es, auch die Jungs lieben das auch, wenn ich ihnen die Tricks zeige. Und dann, wenn du dann noch so einen Special-Kurs machst, wie Schaltung einstellen, wenn du das kannst, ja, dann bist du eigentlich schon, dann ist ja, glaube ich, nur noch in Lüften, steht nur noch in Lüften aus. Und wenn wir jetzt von diesen ganz krassen speziellen Problemen ausgehen, ne, Tretlager knackt, das hast du zwar, aber es ist selten.
Oh, das Tretlager ist schon irgendwie so ein Ding. Ich will immer wieder, wenn ich mal mit ein paar Freunden fahre, gibt es immer einen so, wo es dann so knack, knack oder so.
Ja, aber das sind zum Beispiel auch ganz oft die Pedale. Also das Interessante.
Oder der Sattel.
Genau, ja, oder Sattel. Du musst halt so ein bisschen, der Rahmen ist ja auch ein Resonanzkörper und ganz oft, also wir verwechseln manchmal auch irgendwelche Probleme oder wir finden einfach den so Ursache, Wirkung können wir manchmal nicht so gut einschätzen, weil der Rahmen so durch diese Geräuschbildung halt einfach irgendwie falsch, also wir schätzen das einfach manchmal falsch ein. Ganz oft denkt man, das ist das Tretlager, aber wie du richtig gesagt hast, das ist dann am Ende der Sattel oder die Pedale und so weiter. Und aber ich würde jetzt trotzdem mal sagen, das kommt natürlich auch vor, aber ich gehe immer so auf diese Häufigkeit und damit ist einfach schon so viel abgedeckt, dass ich mir dann so denke, so ja, du bist dann irgendwie voll empowered und super selbstständig, dass du einfach diese Probleme selber beheben kannst. Und das würde ich, also alles, was ich jetzt genannt habe, also Lenkkopflager einstellen, wenn du das kannst, Bremsen einstellen oder auch so Kolben zurückdrücken. Ganz viele wissen gar nicht, dass du kannst halt einfach die Kolben zurückdrücken, wenn du keinen Platz mehr hast. Oder zum Beispiel, wenn du ein Rad transportiert hast, da war gerade das Laufrad nicht drin und jetzt habe ich aus Versehen die Bremse gedrückt. Sagen ja auch mal ganz viele, oh nein, was mache ich jetzt?
Das ist auch immer so, wo ich immer denke, so ey, immer diese, na, wie heißen von Shimano oder von SRAM, diese kleinen Blättchen, die da reingehen. Ich immer so und alles so, lass du den Luftdruck raus. Und ich so, ey, bevor ich irgendwas an den Luftdruck rausmache, ich will diese Plättchen, ich habe keinen Bock anzukommen und alle so Abfahrt und du so, oh nee.
Ja.
Also gut, im Notfall weiß ich jetzt nicht, manchmal habe ich mir auch so einen Bierdeckel da reingeschoben, drei Bierdeckel so.
Genau. Ja, und ich sage dann auch in den Workshops, ich mache das dann auch immer so, oh nein, jetzt ist das Laufrad nicht drin, die Bremsscheibe ist nicht drin, oh nein, ich habe das jetzt gedrückt, das soll man ja auch nicht machen und das soll man auch nicht machen, aber das liegt einfach daran, natürlich kann man es machen, wenn man weiß, wie man das halt regelt und du kannst einfach nur die Kolben problemlos zurückdrücken. Easy peasy, wichtig ist halt nur, dass du dann nicht mit metallischem Werkzeug rangehst, am besten mit so einem Reifenheber rein, easy zurückgedrückt, gar kein Thema, aber ne, du musst es halt einfach wissen. Ja. Und genau darauf sind diese Workshops spezialisiert. So ein bisschen, wie gesagt, 5% Fahrradwissen deckt diese 70 Probleme ab.
Geil. Und unabhängig davon, dass man dann am Ende so gesagt die wichtigen Sachen an seinem Fahrrad repariert hat, hat man auch mehr Spaß am Fahrradfahren.
Ja.
Weil wenn du dann draußen bist und du weißt, ey, wenn jetzt vielleicht das passiert mit dem Schlauch, dies, das und so, bist du erstmal auf einer selben Sache und bist nicht so, fuck, fuck, fuck. Also ich kenn's ja auch noch von früher, wo du dann angefahren hast zu fahren und dann hast du einen Platten und dann, ey, das Ding ging nicht ab. Oder du hast den reingemacht, aber dann hast du beim Reinmachen den Fehler gemacht, hast du wieder einen zweiten. Das sind ja alles Sachen, die aus der Erfahrung brauchen, weißt du? Und klar, entweder durch Fehler lernt man, aber es ist natürlich abtönen, wenn man durch einen Fehler lernt, bei, keine Ahnung, 5 Grad irgendwo im Hintertaunus und die Bushaltestelle ist weit entfernt. Gut, da sollte man drauf lernen, aber ja.
Genau.
Ja, wie kann man denn mit dir jetzt so gesagt in Kontakt, also was steht, wann hast du den nächsten Workshop? Hast du da schon irgendwie?
Heute. Heute und morgen und also in München sind sie echt mittlerweile echt regelmäßig. Mhm. Also in München habe ich die, ich glaube, ich mittlerweile so 1 bis 2 Mal in der Woche. Also es ist echt regelmäßig geworden. Und aber es soll noch viel, viel, viel mehr geben. Also wie gesagt, das ist ja aus einem Hobby entstanden. Ich bin da selber ist ganz fresh dabei, aber es kommt sehr gut an, was mich natürlich auch sehr happy macht. Ich werde demnächst meine Webseite aufsetzen, aber also gerade läuft es echt alles über Instagram. Genau, heißt Wallis Workshop. Aber ich habe auch schon eine E-Mail-Adresse und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht, aber also genau, bei Female Cycling Force in München, wie gesagt, ganz, ganz regelmäßig mittlerweile auch und in Berlin jetzt einmal im Monat, 2-3 Mal und Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe auch schon eine Einladung nach Spanien, nach Valencia, Workshop zu machen.
Geil.
Und auch schon mal ein paar relativ große Workshops, also mit Workshops mache ich tatsächlich eine Werkstatt, in der Nähe von Amsterdam angeschrieben. Also vielleicht bin ich da auch Anfang des Jahres und ja, mal gucken, vielleicht wird es wirklich europaweit. Ja.
Geil. Ey, das ist auch ein super Abschluss. Also sau interessant, was du zu erzählen hast oder hattest. Und fand ich auch schön, dass wir das so irgendwie alles unter einen Hut heute noch hinbekommen. Das Wetter hat gepasst, du bist gerade in Berlin. Die Ideen des Konzeptes, was du machst, finde ich sau interessant und wichtig. Mhm. Und ja, auf jeden Fall geil, dass du hier warst und dass wir uns austauschen konnten.
Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Ist auch mein erster Podcast und auch so auf deiner Couch ist echt cool.
Wir müssen gleich nochmal ein Foto machen im Schranz 04 Outfit auf der Couch. Also wirklich, wir sind hier noch in den Radklamotten. Helm haben wir jetzt abgezogen und genau, also von daher schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und alle Links, Infos sind natürlich in den Shownotes nochmal vermerkt. Und dann würde ich sagen, ja, viel Spaß beim nächsten Platten und in dem Sinne, full force.
Ciao.